Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lukas 9, Vers 62. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Unter diesen Worten möchte ich Sie und euch alle begrüßen zum heutigen Sonntag, Oculi, der dritte Sonntag der Passionszeit. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Folgendes ist für die Woche abzukündigen. Am Dienstag um 16 Uhr findet Konfirmandenunterricht per Videokonferenz statt. Und am Mittwoch um 19 Uhr ist Kirchenvorstandssitzung in Breitscheid. Nächsten Sonntag um 11 Uhr ist hier wieder wie gewohnt Gottesdienst. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug für die eigene Gemeinde 95,50 Euro. Allen Gebern sei herzlich gedankt. Die Kollekte von heute ist für die Aktion Hoffnung für Osteuropa bestimmt. Ich lese dazu eine kurze Information vor. Die Aktion Hoffnung für Osteuropa setzt sich für Menschen ein, die am Rand der Gesellschaft leben. Kirchengemeinden und Vereine leisten wertvolle Unterstützungsarbeit mit dem Schwerpunkt in Rumänien. Kinder aus prekären Verhältnissen lernen einen geregelten Tagesablauf kennen. Jugendlichen wird eine berufliche Perspektive geboten und Bedürftigen wird geholfen. Mit Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen vor Ort wird über nationale und konfessionelle Grenzen hinweg Ökumene und christliche Nächstenliebe sichtbar. Dann noch etwas zum Vormerken. Am Mittwoch, den 17. März um 19 Uhr, lädt Pfarrer Binek zu einem Gespräch über die Offenbarung ein. Auch für diesen Abend ist eine Anmeldung notwendig. Das wird hier in der Kirche stattfinden. Die Anmeldung richtet bitte bis zum kommenden Sonntag an Herrn Pfarrer Binek direkt oder an Claudia Dielmann. Und Näheres dazu steht auch im Gemeindebrief, der kommt diese Woche in die Haushalte. Wir hören nun das Lied Nummer 407, die Verse 1 bis 3, und ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist der Satz aus dem Wochenpsalm 25, der diesem Sonntag Oculi den Namen gegeben hat. Oculus ist das lateinische Wort für Auge. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Psalmlesung möchte ich heute mit Ihnen und euch das Lied Nummer 383 lesen. Und ich bitte die Männer mit mir, die erste Strophe zu lesen, die Frauen die zweite Strophe, die Männer wieder die dritte und die Frauen dann die vierte Strophe. Und ich bitte die Männer jetzt beim Lesen der ersten Strophe genau hinzuschauen, dass es fürs Singen sind die Worte so ein bisschen auseinandergezogen und da muss man sich sehr konzentrieren, um nicht zu stolpern beim Lesen. Herr, du hast mich angerührt, lange lag ich krank danieder, aber nun die Seele spürt, alte Kräfte kehren wieder, neue Tage leuchten mir, Gott, du lebst, ich danke dir. Aus der Finsternis wird Tag, Tau fällt, um das Land zu schmücken. Sonne steigt und Lerchenschlag, meinen Morgen zu beglücken. Lobgesang durchströmt die Welt, du hast mich ins Licht gestellt. Kommt, lasst uns diesen Herrn anbeten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten und bekennen: Jesus, du bist der Herr unseres Lebens. Unser Leben in diesem Land liegt da nieder, geschlossen, fast nichts geht. Noch warten wir auf die neuen Tage, Tage, die leuchten, Tage, wo die Lerche wieder schlägt, wo die Welt endlich wieder von Lobgesang durchströmt ist, lauthals. Gott, der du lebst, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns. So lesen wir im Psalm 139: Selbst wenn sich der helle Tag um mich her in tiefste Nacht verwandelte, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, Für dich, Gott, wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Jesus, wir sehen auf dich. Wir wollen nicht gefangen bleiben im ewigen Corona-Thema. Hilf uns zu den Themen, die dir für uns wichtig sind. Amen. Jetzt hören wir die Schriftlesung.
Die Schriftlesung steht in Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von einem Mann angesprochen. »Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin?« Jesus antwortete ihm. »Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann.« Einen anderen forderte Jesus auf. »Komm, folge mir nach.« Er erwiderte. »Ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten.« Da antwortete Jesus, »Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden.« Wieder ein anderer sagte zu Jesus, »Ich will mit dir kommen, Herr. Erlaube mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden.« Ihm antwortete Jesus, »Wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen.« Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Ich möchte heute mit euch und Ihnen das Glaubensbekenntnis mal in Form des Liedes 184 sprechen. Da hat Rudolf Alexander Schröder ein Bekenntnislied geschrieben und wir werden das heute sprechen. Ich möchte die Frau Lommel bitten, dass sie uns jetzt zu Beginn einmal eine Strophe vorspielt. Wir dürfen zwar nicht singen, aber dann haben wir die Melodie zu dem Lied im Kopf und wenn wir es dann gelesen haben, dann bitte ich Frau Lommel noch zum Schluss noch einmal eine Strophe zu spielen mit dem Amen. Allen, denen das möglich ist, bitte ich aufzustehen. Wir glauben Gott im höchsten Thron. Wir glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit, allmächtig, allgebenedeit. Wir glauben Gott, den Heiligen Geist, den Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin er will und mag, und stark macht, was da niederlag. Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf. Den Sohn, der annimmt unsere Not, litt unser Kreuz, starb unsern Tod. Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand und kommt am Tag vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. Den Geist, der heilig insgemein, lässt Christen Christi Kirche sein, bis wir von Sünd und Fehl befreit ihn selber schauen in Ewigkeit. Amen. Text für diesen Sonntag steht im Epheserbrief im 5. Kapitel. Ich möchte uns nur die ersten beiden Sätze dieses 5. Kapitels vorlesen. Dort heißt es: Werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen. Denn auch der Messias hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingab. Das war wie eine Opfergabe, deren Duft zu Gott aufsteigt und ihn sehr erfreut. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott, geliebte Gemeinde, das sind wirklich zwei taffe Dinge, die Paulus da formuliert. Erstens, liebe deinen Nächsten, auch wenn du keine Liebe fühlst, das ist wirklich schwer für uns. Und zweitens, gib etwas auf, das dir wirklich viel wert ist, um jemand anderen zu lieben. Das ist nochmal eine extra Herausforderung. Lassen Sie uns also über diese zwei Seiten von Liebe sprechen. Wie kann ich mir selber, wie kann ich jemand anderem Liebe befehlen? Liebe ist ein Gefühl, oder? Wie kann ich lieben, wenn ich keine Liebe fühle? Das ist das, was wir in der Welt, in der wir leben, lernen. Bevor wir darüber sprechen, müssen wir aber noch über die zweite Schwierigkeit reden, nämlich was das heißt, zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Das hat nämlich mit Selbsthingabe und mit Aufopferung zu tun. Was meint eigentlich Opfern? Es meint ein Handeln, bei dem man etwas Wertvolles aufgibt, um einer Sache oder Person willen. Den Satz sage ich nochmal. Was meint eigentlich Opfern? Es meint ein Handeln, bei dem man etwas Wertvolles aufgibt, um einer Sache oder Person willen. Es muss also etwas sein, was uns sehr wertvoll ist, sonst ist es gar kein Opfer. Wenn du als Schüler 200 Euro im Monat zur freien Verfügung hättest, und schenkst davon 20 Euro einem Freund, der gar nichts hat, weil seine Eltern ihm für den Monat das Taschengeld gesperrt haben oder überhaupt nicht so viel Geld verdienen, dass er regelmäßig Taschengeld bekäme. Dann wären deine 20 Euro eine nette Geste, aber kein Opfer. Gesetzt den Fall, du selber hast nur 20 Euro im Monat zur freien Verfügung und schenkst diese 20 Euro deinem Freund, dann ist es ein ganz anderer Deal. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, um uns die Liebe Gottes zu zeigen. Wir denken dabei dann daran, dass er einen grausamen Tod am Kreuz von Golgatha starb. Aus Liebe zu uns Menschen. Aber Jesus tat noch viel mehr. Jesus gab zuvor sein unsterbliches Leben auf. Er verzichtete auf seine Gottessohnschaft. Er ließ seine himmlische Ehre im Himmel zurück. Natürlich hatte Jesus seit Urzeiten eine hohe Ehre im Himmel. Und Jesus verließ seine innige Nähe zum himmlischen Vater. Er kannte gar nichts anderes bis zu dem Moment, als er den Himmel verließ, um auf Erden zu kommen und Mensch zu werden. Wir können den Wert seines Opfers nicht einmal annähernd ermessen. Alle Vergleiche aus unserem Leben sind banal und bescheiden, gemessen an den Werten, die Jesus für uns aufgegeben hat. Liebe, die Jesus uns gebietet, indem er sie uns vorlebt, ist ein Opfer dessen, was uns wahrhaft wertvoll ist. Gott ist ziemlich herausfordernd. Er fordert nicht nur, jemand anderen zu lieben, wenn ich keine Liebe für ihn fühle, sondern er fordert mich auch noch auf, dafür etwas aufzugeben, was mir wahrhaft wertvoll ist. Das schmerzt. Was soll ich tun? Da ist keine Liebe in meinem Herzen. Soll ich die etwa aus mir herauspressen? Diese Argumente kommen aus der Welt um uns herum. Liebe ist ein Gefühl. So sagen wir das. Gott möchte, dass wir verstehen, dass Liebe das ist, was durch unseren Willen bestimmt wird. Das Lieben können kommt vom Gehorsam gegenüber Gott, der uns auffordert zu lieben. In 1. Johannes 3, 23 lesen wir: Und das ist das Gebot Gottes, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Wir sollen lieben, nichts weniger, nichts anderes. Es ist ein Gebot Gottes. Ich weiß nicht, wirkt das nicht sehr kalt auf uns? Klingt das nicht irgendwie sehr fremd? Ich glaube, für einige von uns fühlt sich das wirklich kalt an, weil man uns doch beigebracht hat, dass Liebe ein ganz warmes Gefühl ist. Und nun hören wir: Ich gebiete dir zu lieben. Man stellt sich das mal vor. Da kämen zwei Menschen zusammen, die heiraten sollen. Und sie kennen einander nicht. Und die Standesbeamtin und später der Pfarrer in der Kirche, der sagt zu den beiden: Und nun befehle ich euch, dass ihr einander liebt. Das klingt nach einer richtig schwierigen Beziehung oder zumindest nach einem richtig schweren Start für eine Beziehung, oder? Wir müssen also darüber sprechen, wie Gott das meinen kann. Und das muss doch wohl alles andere als kalt sein. Ich denke daran, wie leicht es uns fällt, wenn wir einen Menschen anhimmeln. Dann beschenken wir sie oder ihn, weil es uns ein Herzensanliegen und eine tiefe Freude ist. Stimmt ihr mir zu? Wenn ich etwas herausgefunden habe, von dem ich weiß, dass Conny sich darüber wirklich freuen würde, dann kann ich den Moment kaum erwarten, in dem ich es für sie besorgt habe und es ihr überreichen kann. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der sich so anhaltend herzlich über ein Geschenk freut, das von Herzen kommt, wie Conny das tut. Und jetzt fordern Sie mich mal auf, einen Menschen, den ich kein bisschen liebe, mit derselben Herzlichkeit und Freude zu beschenken. Das ist ein komplett anderes Ding, oder? Und das ist das, von dem Gott hier spricht. Liebe deinen Nächsten voller Hingabe und aufopferungsvoll. Jesus sagt in der Bergpredigt, diese Sätze kennen wir alle, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Worüber spricht Jesus hier? Er spricht von einer Liebe, die nicht natürlicherweise kommt. Eine Liebe, die nicht von alleine da ist. Wenn ich jemand liebe, dann liebe ich es, diese Person zu lieben. Wenn ich jemand nicht liebe, dann möchte ich eigentlich überhaupt nichts machen, das irgendwie liebevoll gegenüber dieser Person wäre. Und Jesus sagt, dass wir solche Menschen, die uns womöglich sogar verletzt haben, lieben sollen, weil das ein echtes Opfer ist. Bevor ich jetzt weiterspreche, möchte ich darauf zurückkommen, dass sich dieses Gebot sehr kalt anfühlt, weil wir es gewohnt sind, Liebe mit Wärme zusammenzudenken. Und wir fragen uns, was ist besser, zu lieben, weil ich liebe, oder zu lieben, weil es mir geboten ist? Und unsere Antwort ist klar, natürlich ist es für uns besser, zu lieben, weil wir lieben. Aber heute lernen wir, dass jemanden zu lieben, weil es uns geboten ist, die höhere Form der Liebe ist. Was wir vergessen, ist, dass Gott in diese Art Liebe mitten hineinkommt. Gott sagt zu mir, ich will, dass du diese Person liebst. Nein, Herr, antworte ich liebe diese Person überhaupt nicht. Das weiß ich, sagt Gott, und ich will, dass du mir gehorchst und diesen Menschen liebst. Aber Herr, das kann ich nicht. Ich habe alle anderen Gefühle gegen diesen Menschen. Das weiß ich auch, sagt Gott. Aber ich gebiete dir, diesen Menschen nun zu lieben. Was wir vergessen, ist, dass in dem Moment, in dem ich Gottes Gebot gehorche, Gott hineinkommt in meine Situation und mir begegnet und mich befähigt, das zu tun, was ich von mir aus natürlicherweise nicht kann. Corrie ten Boom hat erfahren und gelehrt, dass Vergebung kein Gefühl ist, sondern eine Willensentscheidung. Die meisten von Ihnen werden Corrie ten Boom kennen. Ich weiß nicht, ob ihr Jugendlichen von ihr schon mal gehört hat. Es ist eine Holländerin, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Holland Juden in ihrem Haus versteckte und irgendjemand hat sie denunziert. Und dann kam sie und ihre Schwester und ihr Vater ins KZ, ins Konzentrationslager nach Deutschland. Der Vater wurde in ein anderes KZ gebracht, ist dort umgebracht worden. Corrie ten Boom kam zusammen mit ihrer Schwester Betsy ins KZ Ravensbrück. Und dort haben sie alle Grausamkeiten erfahren, die Menschen damals in Konzentrationslagern in Deutschland widerfuhren. Frauen insbesondere. Sie haben jenen Tag erlebt, an dem sie dort hereingebracht wurden. Die Frauen mussten sich ausziehen, ganz nackt. Da standen dann die KZ-Wärter in voller Uniform und die Frauen standen nackt vor ihnen und mussten an ihnen vorbeigehen und wurden begutachtet. schreckliche Momente. Und dann wurden sie zum Tode verurteilt. Und das war auf sehr grausame Art und Weise. Aber es geschah etwas ganz Merkwürdiges. Es kam ein Schreiben und Coy ten Boom wurde da wieder rausgeholt. Und es wurde gesagt, sie sei versehentlich dort. Und sie kam wieder frei. Als der Krieg vorüber war, ihre Schwester ist dort ums Leben gebracht worden. Als der Krieg vorüber war, hat Coy ten Boom in ihrem Haus wieder Leute aufgenommen, und zwar diesmal Menschen, die das Nazi-Regime als Opfer überlebt hatten und verwundet waren am Körper, aber vor allen Dingen auch an ihrer Seele. Und sie hat sie bei sich betreut. Und dabei hat sie erlebt, dass alle diejenigen, die in der Lage waren, das erlittene Unrecht und die erlittenen Qualen und Demütigungen zu vergeben, dass die die Möglichkeit fanden, wieder weiterzuleben, ein neues Leben zu beginnen, und alle diejenigen, die es nicht konnten, darin gefangen blieben, deren Wunden konnten nicht heilen. Und als sie das begriffen hatte, da ist sie losgegangen, nach Deutschland gekommen und hat uns Deutschen von der Vergebung in Jesus Christus erzählt. So auch an einem Abend in München in einer Kirche, dort sprach sie davon, wenn wir unsere Schuld bekennen vor Gott, dann nimmt er sie und wirft sie in den tiefsten Ozean und sie ist für immer vergessen. Und nach ihrem Vortrag verließen die Menschen die Kirche. Sie sagte, wie fast immer, schweigend. Die Menschen waren alle viel zu sehr bedrückt von den erlebten Jahren und auch von dem Erkennen, welche Schuld auf dem Volk lag. Aber einer war nicht gegangen. Ein hochgewachsener Mann, der kam jetzt auf sie zu. Und als sie ihn kurz anschaute, durchfuhr es sie wie ein elektrischer Schlag. Sie erkannte ihn wieder. Es war einer von den KZ-Wächtern aus Ravensbrück. Einer von denen, der mit im Raum stand, als sie sich ausziehen mussten und als ihre Schwester zum Tode weggeführt wurde. Er kam auf sie zu und sagte, ich habe gehört, dass sie von Vergebung gesprochen haben. Das waren gute Worte. Ins tiefste Meer wirft Gott die Schuld. Ich bin nach dem Krieg Christ geworden. Jesus hat mir meine Schuld vergeben. Jetzt möchte ich Sie fragen, vergeben Sie mir auch meine Schuld? Und er hielt ihr seine Hand hin. Und Coy ten Boom sagt, ich hatte das Gefühl, dass es mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Und ich betete und ich sagte, Herr, das kann ich nicht. Und Jesus sagte zu mir, doch Coy, du kannst das. Und ich sagte, ich kann allerhöchstens meine Hand mechanisch in seine legen. Und das tat sie. Aber in dem Moment, sagt sie, als sich unsere Hände berührten, durchströmte mich eine unglaubliche Wärme und ich war erfüllt von Kopf bis Fuß von der Liebe Gottes, so wie ich es nie wieder erlebt habe. Und dann flossen ihr die Tränen aus den Augen und sie sagte, ich vergebe dir, Bruder. Corrie hatte alle Gründe dieser Welt, gegen diesen Mann voller Bitterkeit zu sein und ihn in der Tiefe ihres Herzens zu hassen. Niemand hätte sie dafür verurteilen können. Sie musste ihre berechtigte Bitterkeit und den Schmerz über die ermordete Schwester opfern. Niemand konnte das von ihr verlangen. Sie konnte das von sich aus nicht, aber sie entschied sich, dem Wort der Vergebung durch Jesus gehorsam zu sein und um seiner Liebe willen diesen Akt der Vergebung und der Liebe zu vollziehen. Und da kam die Liebe Gottes über sie. Gott kam mitten in diesen Moment hinein. Wie viele von uns Christinnen und Christen sind wohl gefangen in Dingen der Vergangenheit, weil wir nicht bereit sind, unsere Verletzungen und Bitterkeit zu opfern und der Liebe Gottes in Jesu Willen, um Jesu Willen zu folgen. Ich möchte noch einmal den Apostel Johannes zitieren aus dem 3. Kapitel seines 1. Briefes, denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir haben aber den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Meine Kinder, so fährt der Apostel Johannes fort, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Nochmal. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Das ist das, was Corrie ten Boom damals an jenem Tag, an jenem Abend in München tat. Sie opferte ihr Leben. Das Andenken an ihre Schwester war ein hoher Wert für sie. Auch wenn sie dadurch die Bitterkeit des Todes mit einatmete. Sie opferte das um der Liebe Christi willen. Die Frage an uns bleibt, wen wollen wir nachahmen? Werden wir den Geist dieser Welt nachahmen? Ich liebe, wer mich liebt. Und ich liebe, wen ich lieben will. Dann werden wir dem Hass und der Unversöhnlichkeit und der Selbstliebe in uns Raum geben. Paulus fordert uns auf, seid Nachahmer Gottes, folgt dem Gebot zu lieben und opfert eure Ehre und euer Leben um Gottes Willen und um der Liebe Jesu Willen. Liebt aus Gehorsam. Ich glaube, jetzt ist uns verständlich geworden, dass das der höhere Weg der Liebe ist. Amen. hörten die Melodie des Liedes von Manfred Siebald, In deinem Haus bin ich gern. Ich möchte wenige Zeilen aus diesem Lied noch einmal lesen. In deinem Haus höre ich gern, Vater, was du zu sagen hast. Auch das will ich hören, Vater, was mir nicht passt. In deinem Haus will ich bleiben. Vater, füll du mich völlig aus. Dann kann mich nichts vertreiben, Vater, aus deinem Haus. Mein ganzes Leben soll dein Haus sein, Vater. Dein Haus, das du für dich nach deinen Plänen baust, mein Vater, und nicht für mich. In diesem Haus sollst du bleiben, Vater. Füll du es völlig aus. Und nichts soll dich vertreiben, Vater, aus diesem Haus. Wir beten. Jesus, du bist das Licht der Welt. Lass dein Licht leuchten mitten in den Finsternissen dieser Welt und mitten in den Finsternissen in uns und schenke uns deinen Segen. Wir beten für die pakistanischen Christen Salamat, Mansar und Harun Ayub. Sie sind nach einem Gespräch über das Neue Testament, das sie in einem Park in Lahore führten, wegen Beleidigung des Propheten gefangen genommen worden und ihnen droht nun die Todesstrafe. Wir beten für die beiden. Jesus, sei du ihnen nah und wenn es sein darf, dann hole du sie in die Freiheit zurück. Wir beten für Sebastian Diehl, den Leiter des alten Pflegeheimes Erdbachtal. Gib ihm, Herr, Gesundheit und steh ihm zur Seite bei seiner großen Verantwortung für die ihm anvertrauten Menschen. Und so bitten wir dich auch für Herrn Wagner, den Leiter des Hauses Die Brücke in Breitscheid. Gib auch ihm Kraft und Weisheit jeden Tag. Und dann bitten wir, lass die Christinnen und Christen, die in der Regierung mitarbeiten, von dir Weisung hören. Wir beten weiter in der Stille. Und nun schließen wir unser Gebet mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Wir bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.